Lieben, ich weiß nicht, zum wievielten Male ich hier stehe. Ich weiß, dass ich seit ungefähr 12 Jahren predige. Und ich glaube, keiner von euch hat mich bisher hier nervös gesehen. Aber heute habe ich Lampenfieber. Und ich kann euch sagen, warum. Das hat einen Grund, weil ich letzte Woche, das ist schon ein bisschen länger her, irgendwann im September, Ende September hatten wir ein Seminar vom Studium mit Jeff Perswell, ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht kennen, der ist der Leiter des Pastors College in Amerika von Sovereign Grace Ministries. Und es ging um das Thema Predigen. Und mir ist neu und tiefer als je zuvor bewusst geworden, das, was ich hier mache, das ist sowas von ein ehrfurchtsgebietende Geschichte. Hier zu stehen in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, der ja hier ist, und dann die Aufgabe zu haben, sein Wort zu predigen und nicht seine eigenen Gedanken über die Bibel weiterzugeben, sondern das Wort Gottes reden lassen und sich von dem bestimmen lassen, was man predigt. Und das ist wirklich eine Aufgabe, die mich mit Ehrfurcht erfüllt und auch wirklich mit großer Nervosität heute Morgen. Die Predigt, die ich heute halten werde, ist nicht meine ganz eigene Idee, sondern ein anderer Pastor wurde bereits vom Heiligen Geist darüber inspiriert. Dummerweise hat er diese Predigt auf Englisch gehalten. Aber ich fand den Gedanken dahinter aus dieser Predigt so gut und so wichtig, dass ich von Gott aufs Herz gelegt bekommen habe, nimm diese Gedanken auf und predige das. Das muss gelehrt werden. Das Thema der Predigt ist: Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Manch einer wird darüber staunen und sagt, wie? Erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Kann ich denn da was für tun? Ihr werdet das mitbekommen, dass das möglich ist. Und ich werde das aus den Bibelversen, die ich nachher auslegen werde, mit Gottes Hilfe klar machen, dass das geht. Die Frage ist an euch erstmal, heute Morgen kennt ihr diese Situation, eigentlich solltet ihr heiß sein für Jesus. Ihr solltet brennen. Aber wenn ihr ehrlich seid, die Beziehung zu Gott war auch schon mal inniger. Fühlt sich an wie eine Ehe, in der man höflich, distanziert miteinander umgeht, aber man verzichtet auf jede Art von Zärtlichkeit und Innigkeit. Oder vielleicht geht es euch so, ihr merkt, das Interesse an der Beziehung zu Gott hat nachgelassen. Ich war noch vor 2 Monaten irgendwie näher dran, hatte mehr Begeisterung für das Bibellesen oder das Beten, aber jetzt ist es irgendwie abgeebbt. Die Beziehung war schon inniger. Und das macht mir im besten Fall Sorgen, und ich bete, dass Gott da was dran verändert. Im schlimmeren Fall hast du eine, eigentlich müsste ich mal was dran ändern und was tun, Haltung. Und im allerschlimmsten Fall registrierst du das, dass du dich von Gott entfernt hast, aber es ist dir eigentlich auch egal. Ich unterstelle mal, dass keinen von euch diese Haltung betrifft, sonst wäret ihr vermutlich heute Morgen nicht hier. Die Frage ist, was können wir vom Wort Gottes her dafür tun, dass wir, wenn wir in dieser Situation sind, aus dieser Situation rauskommen, und wenn wir in dieser Situation nicht sind, dass wir gar nicht erst in die Situation reinkommen. Die Antwort, wie eine solche Situation gelöst werden kann, steht im Judasbrief. Ich weiß nicht, wer von euch bewusst schon mal den Judasbrief gelesen hat. Ich vermute, es ist einer der am wenigsten beachtetsten Briefe im Neuen Testament, meiner Meinung nach zu Unrecht. Diese Postkarte aus der Vergangenheit, denn es ist wirklich nur ein kleiner Brief, enthält so viel praktische Lebensweisheit und Gnade Gottes, dass es mich beim Hören dieser Predigt auf Englisch selber buchstäblich aus den Socken gehauen hat. Was da an Möglichkeiten drin ist, steckt voller überraschender Gnade. Ich lese einfach mal vorab Vers 3, Judas 1, glaube, mehr als ein Kapitel hat er auch gar nicht. Ihr Lieben, schreibt er, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Im weiteren Verlauf der Predigt werde ich noch andere Verse vorlesen, aber zum Anfang belasse ich es erstmal dabei. Ich möchte euch die Situation der Gemeinde beschreiben, damit ihr euch ein bisschen reinversetzen könnt. Und wir können gucken, was steht da für uns drin für heute. Die Situation der Gemeinde, die den Brief von Judas bekommt, ist folgende. Irrlehrer haben sich eingeschlichen. Zur damaligen Zeit waren es vermutlich Leute, die der Gnosis anhängen. Einer Irrlehre, die sagt, du brauchst keine Gnade, du musst Gott einfach nur erkennen. Du brauchst tiefere Erkenntnis, noch viel tiefere. Und das rettet dich. Je mehr du erkennst, und das ist im Grunde eine Art esoterische Geheimlehre gewesen. Die heutige Esoterik unterscheidet sich in wesentlichen Punkten nicht von der Gnosis. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Sie haben sich eingeschlichen als Christen und wollen die wesentlichen Lehren des Christentums untergraben. So haben sie zum Beispiel gesagt, dass es nicht nötig ist, dass jemand stellvertretend für dich am Kreuz stirbt. Du kannst anders Erlösung erlangen. Und sie haben auch nicht geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und die Reinheit des Evangeliums wird von ihnen verdreht und pervertiert. Und in dieser Gemeinde selbst ist die Reinheit des Evangeliums in großer Gefahr. Und Judas fordert die Brüder und Schwestern auf, für das Evangelium zu kämpfen. Sich nicht auf diese falschen Lehren einzulassen, sich nicht einlullen zu lassen von dieser schleichenden Beeinflussung der falschen Brüder, sondern einzustehen für das Evangelium Gottes, für das Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und sie sind aufgefordert, keine Hinzufügung zum Evangelium zu deuten, keine Abzüge, keine Modernisierung oder sonstige Anpassung der Botschaft vom Kreuz zu dulden. Die Situation damals und heute, ich weiß nicht, ob es hier so ist, aber in Gemeinde gleicht sich. Auch heute gibt es Leute, die sich hinstellen und sagen, wir können den Leuten, die Gott nicht kennen, doch die Botschaft vom Kreuz und Blut Christi nicht mehr zumuten. Wir müssen einladend und abholend sein. Wir müssen sie gewinnen. Aber das können wir ihnen nicht sagen. Das schreckt sie ab. Es ist genau das Gleiche wie damals. Das Evangelium soll angepasst werden, damit es eingängiger für die Leute ist. Und es wird viel Unsinn erzählt. Es gibt Leute, die Abstriche machen und die Botschaft vom Kreuz verfälschen. Es gibt Leute, die sagen, du bist gerettet, wenn Jesus und bestimmte Vorschriften, Jesus und bestimmte Tage, Jesus und bestimmte Übungen. Aber wer rettet, ist Jesus und nicht und Jesus. Wenn man in diesem Brief weiterliest, bei Vers 20 dann angelangt ist, sieht man, dort findet ein Perspektivenwechsel statt. Vorher sind wir herausgefordert, um unseren Glauben zu kämpfen. Und das müssen wir als Gemeinden auch, dass wir für uns selber immer klar haben, was ist die Botschaft Gottes, damit wir da nicht anfangen, aus der Rettung zu fallen, indem wir hier Unsinn hören oder Unsinn verkündigt wird. Aber ab Vers 20 geht es plötzlich gar nicht mehr um die Irrlehre und all die Dinge, die von außen unseren Glauben gefährden, sondern plötzlich, und das ist die zweite und die wichtigste Seite, es geht um unser Herz. Und das Thema der Predigt ist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Wir sollen nicht nur kämpfen für unseren Glauben, sondern vielmehr unsere Aufmerksamkeit auf unsere eigenen Herzen richten. Und wir kommen nun genau dazu, was ich vorhin erwähnt habe. Die Lösung. Wenn du das Gefühl hast, deine Beziehung zu Gott ist deutlich abgekühlt oder verliert Temperatur. Die Antwort, wie du frische Glut anblasen kannst, damit das Feuer der Begeisterung neu und heiß und hell brennt. Ab Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ich möchte das von Vers 21 her auflösen. Denn hier finde ich den stärksten Imperativ, den stärksten Befehl, den Judas hier gibt. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Die anderen Aufforderungen drumherum, sie erklären sich gewissermaßen, was wir tun müssen, wie das geht, dass wir in der Liebe Gottes bewahren. Aber zunächst finde ich das eine erstaunliche Aufforderung. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Kann ich das denn? Kann ich da was tun? Muss Gott das nicht machen? Und ich hoffe, wir sind als Gemeinden sehr, sehr stark geprägt von dieser Lehre der Gnade, dass Gott alles macht für unser Heil und unser Weiterkommen. Und dass wir nur der Gnade Gottes bedürfen. Und das ist richtig so. Und trotzdem ergeht an uns die Aufforderung, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das ist unsere Verantwortung. Deine und meine. Ja, wir sind durch die Gnade Gottes errettet. Wir sind durch die Gnade Gottes bevollmächtigt. Und weil wir das sind, sind wir auch in der Lage, aus der Gnade Gottes heraus uns in der Liebe Gottes zu bewahren. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft tun, sondern Gottes Gnade ist da, aber wir müssen es tun und in Anspruch nehmen. Das fordert Einsatz. Schmeckt uns vielleicht auch nicht so ganz, wenn in einer Gesellschaft, wo so eine Schlaraffenland-Mentalität herrscht und wir warten, dass uns die gebratenen Gänse in den Mund fliegen, ist das unbequem. Wir leben in einer Gesellschaft, die eine Konsumhaltung hat. Es kommen Leute und sagen, mal sehen, was der mir heute abzuliefern hat, wenn er hier predigt. Mal sehen, was der mir heute bringt. Und dann warten wir ab und gehen dann raus und sagen, na, es war aber nicht toll oder ja, hat mir sehr gefallen. Aber es ist so, wir sind Kinder dieser Gesellschaft, uns prägt diese Konsumhaltung sehr. Und das Wort Gottes sagt hier doch was anderes. Der Judasbrief serviert uns heute, dass wir in einem Selbstbedienungsrestaurant sind, wenn ihr dieses Bild versteht. Wenn wir was essen wollen, dann müssen wir zum Tresen gehen, uns ein Tablett nehmen, uns das Essen aussuchen, Geschirr und Besteck nicht vergessen. Wenn wir alles ausgesucht und bezahlt haben, dann können wir essen. Es erfordert einen gewissen Einsatz, aber wir können froh sein, dass wir nicht auch noch kochen müssen. Wir können froh sein, dass wir nur in Anführungsstrichen aufgefordert sind, uns in der Liebe Gottes zu bewahren. Wir müssen uns selber nicht erlösen. Wir sind nun aufgefordert, in der Liebe Gottes zu bleiben. Aber ich will euch natürlich, nachdem ich so viel darüber geredet habe und ihr euch vielleicht schon fragt, ja, aber wie geht denn das? Nicht im Unklaren lassen. Denn in diesem kurzen Brief steht auch drin, wie wir das machen können. Der Einsatz, den das erfordert, ist denkbar einfach. Denn wir sind ja motiviert durch die Gnade Gottes, gefördert durch die Gnade Gottes und angetrieben durch die Gnade Gottes. Wir müssen uns das nicht erarbeiten. Wir müssen nur den Willen und die Bereitschaft haben, das zu tun. Es wird nicht ohne uns passieren und nicht ohne unseren Willen. Aber, damit ihr wisst, wie das geht, vorweg in diesen Versen sehen wir Gottes Freundlichkeit. Er möchte, dass wir in seiner Liebe bleiben. Er möchte, dass wir in seiner Liebe bleiben können. Und er gibt uns ein Mittel an die Hand. Und ich hoffe, dass diese Verse, wenn ich sie zu Ende ausgelegt habe, wirklich für euch in göttlichem Licht erstrahlen und ihr sagen könnt, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute bekommt, um dieses Wort aufzugreifen heute Morgen. Wenn ihr das noch nicht seht, dass das so von göttlichem Licht angestrahlt ist, habt einen Moment Geduld. Judas schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist, hier von drei Dingen, die wir tun können, um diese Aufforderung, uns selber in der Liebe Gottes zu bewahren, nachzukommen. Wir kommen jetzt also von der Theorie in die Praxis. Wie kann ich mir der Liebe Gottes jeden Tag bewusst bleiben? Wie kann ich eine Begeisterung und Zuneigung zu Gott kultivieren? Vers 20 steht, erbaut euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben. Das muss man ein bisschen übersetzen. Was heißt denn das, euch selbst erbauen auf euer allerheiligsten Glauben? Was ist denn der allerheiligste Glaube? Unser Glaube an das Evangelium von Jesus Christus. Und um das praktisch zu machen, der erste und wichtigste Weg, um uns selber in der Liebe Gottes zu wachsen und zu bewahren, ist der, dass wir mehr verstehen und begreifen und ergreifen, was dieses Evangelium Gottes ist. Und dass wir uns selber daran erinnern, was dieses Evangelium ist und für uns selber begreifen, was es für uns ist. Uns täglich daran erinnern. Ihr wisst selber, dass es heißt, der Glaube kommt aus der Predigt. Und um es auf diesen einzigen, einfachen Satz zu bringen, wie können wir in der Liebe Gottes bleiben? Predigt euch selbst das Evangelium jeden Tag. Wie macht man das? Nun hat jeder wahrscheinlich seinen eigenen Zugang. Ich habe mich heute Morgen im Auto hingesetzt, bin dann irgendwann losgefahren und habe gesagt, oh, jetzt hör mal gut zu, meine liebe Seele. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, für deine Schuld. Du hättest das Urteil verdient, den Tod. Du warst ein Sünder, du bist schuldig gewesen vor Gott. Und er hat dich aus Gnade errettet, vor Grundlegung der Welt erwählt und rausgerufen. Du bist erlöst. Höre das. So kann man es zum Beispiel machen. Und ich habe angefangen, mich zu freuen. Denk, Mensch, eine Botschaft, die ich seit Jahren kenne, aber sich das neu zuzusprechen, immer wieder, was mein Stand ist, was mir gehört, dass ich errettet und erlöst bin, dass ich ein Kind Gottes bin, weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, obwohl ich echt es nicht verdient habe, kein bisschen. Das ist es, sich selbst das Evangelium zu predigen. Und das hat einen Effekt, wenn eure Herzen nicht völlig kalt sind, und das glaube ich nicht, dann hat das einen Effekt auf uns, weil wir uns klar machen, was unsere Lebensgrundlage ist als Christen. Weil wir uns klar machen, dass uns wirklich vergeben worden ist, dass wir wirklich gerettet sind, dass unser Name wirklich im Buch des Lebens steht. Und wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich nicht, was eine gute Botschaft ist. Und wenn das einen nicht anpiekst im Herzen und einen Schubs gibt zu Gott hin, dann weiß ich nicht, was einen sonst einen Schubs zu Gott hingeben kann und einen in Dankbarkeit bringen kann. Und wenn man sich das bewusst macht, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann wird uns auch bewusst, wie sehr Gott uns liebt. Und dann ist das ein Mittel, um uns selber in der Liebe Gottes zu halten. Denn dann kommen wir automatisch ins Gespräch. Wir sagen unserer Seele selber das Evangelium. Das ist übrigens eine gute Übung, weil dann können wir es auch anderen leicht weiter sagen, wenn wir uns selber immer wieder predigen. Und sind automatisch hoffentlich mit Dankbarkeit erfüllt und können dann wirklich Gott sagen, danke dafür, was du für mich getan hast. Und schon bist du im Gespräch. Schon bist du mittendrin in der Beziehung zu ihm. Und die Frage, die vielleicht einer von euch im Herzen sich stellt, vielleicht auch nicht, sie aber auf jeden Fall noch nicht beantwortet ist, wie viel Zeit brauche ich denn dafür? Wie viel Zeit muss ich mir denn dafür nehmen, mir das Evangelium selber zu predigen? Muss das eine Stunde sein? Oder zwei? Oder fünf? Oder reicht eine halbe? Abgesehen mal von der Zeit. Es ist echt eine Freude, das zu machen. Aber sich selber zu sagen, dass man ein geliebtes Kind Gottes ist, aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, das braucht nicht viel Zeit. Ich kann euch nicht sagen, wie viel Zeit für euch richtig ist. Wichtig ist, dass es eine Zeit gibt und dass ihr sie plant. Sonst findet sie nicht statt. Ich weiß nicht, wie viele von euch so auf den Gedanken kommen, irgendwann im Laufe des Tages finde ich eine Lücke und dann nehme ich mir Zeit mit Gott. Und am Ende steht ihr da, habt ihr die Erfahrung gemacht und ihr merkt, wo war denn die Lücke? Es gab gar keine Lücke. Wenn der Tag läuft, dann läuft er. Und dann gibt es keine Lücke. Es gibt die Lücke dann, wenn wir uns die Lücke planen. Das ist eine Möglichkeit, das Fest einzuplanen. Und ansonsten, natürlich gibt es Situationen, wo es tote Zeit gibt. Ihr könnt euch nur nicht darauf verlassen, dass sie da ist. Aber tote Zeit kann man nutzen oder nicht. Kennt ihr das? Voller Aldi. Kasse, eine. Schlange, 20 Leute. Du, der Letzte in der Reihe. Du könntest dort stehen und sagen, Mann, könnte ich eine andere Kasse aufmachen? Können die sich nicht mal ein bisschen beeilen? Oh nein, und der vor mir, der hat einen Einkaufskorb, der kauft wohl für 4 Wochen ein. Es wird ja ewig dauern. Und du könntest die Zeit nutzen und sagen, okay, ich werde hier eine Weile stehen. Also kannst du leise für dich oder in deinen Gedanken sagen, so meine liebe Seele, jetzt hörst du mal zu. Du bist ein Kind Gottes. Du bist am Kreuz erlöst worden von Jesus. Deine Schuld ist vergeben. Du bist mit Jesus auferstanden. Jesus hat die Macht der Sünde besiegt für dich am Kreuz. Du kannst dich freuen. Und wenn du das eine Zeit lang machst, dann bist du plötzlich dran und wunderst dich. Du denkst, huch, das ging aber schnell. Weil das ist genutzte Zeit. Wichtig ist, dass man sich nicht darauf verlässt, dass man solche Situationen hat, sondern dass man sich irgendwo ganz konkret einplant, dass man sich wirklich eine Zeit am Tag einplant, sagt, die Zeit nehme ich mir, um mir selbst das Evangelium zu sagen. Und dann kann ich euch sagen, lasst euch darauf ein und erfasst neu und lasst euch von dieser Botschaft überwältigen. Ihr habt das so oft gehört. Jeder von euch kennt das auswendig. Aber wem von euch brennt das Herz, wenn er hört, er starb für mich? Spurgeon sagte, seine Theologie ist denkbar einfach geworden. Jesus starb für mich. Das ist die zentrale Botschaft. Wen von euch lässt das kalt? Und sagt es euch täglich und sagt es immer wieder. Und wenn ihr am Anfang merkt, naja, eigentlich weiß ich das ja alles schon, bin schon 40 Jahre Christ, das ist nichts Neues für mich. Aber wenn ihr euch das jeden Tag neu sagt, dann ergreift es euer Herz neu, dass ihr gerettet seid, dass ihr einen Namen habt, der im Buch des Lebens steht, dass ihr die Ewigkeit bei Gott verbringen werdet, weil er euch liebt. Und das wird euch neu überwältigen und mitnehmen in die Begeisterung Gottes. Und ich finde, es ist wirklich wichtig, jeden Tag sich diese Zeit zu nehmen. Weil wir haben jeden Tag in uns die Tendenz, das Evangelium zu vergessen. So ein Tag ist voller Stress, Stress, Stress. Konfrontation in Form von Versuchung und Anfechtung, Sünde, Selbstverdammnis. Und die feurigen Fäule des Feindes fliegen auch. Und das ist das, was uns jeden Tag neu erwartet. Das ist da. Es wird Stress sein, es werden Anfechtungen sein, es wird Sünde sein, die feurigen Pfeile des Feindes, die fliegen jeden Tag, die machen keinen Urlaub, er macht keinen Urlaub. Er wird jeden Tag versuchen, uns zu erwischen. Und vielleicht ist das ja auch genau das Ziel von ihm, dass wir das Evangelium aus dem Blick verlieren und unser geistiges Leben geradezu verschüttet wird durch Stress, Versuchung, Sünde, all das, was jeden Tag erwartet, sobald wir unseren Fuß aus dem Bett setzen. Kennt ihr dieses Gebet? Herr, mir geht es gut. Ich habe noch nicht gelästert. Ich habe noch keinen schlechten Gedanken gehabt. Ich habe noch nichts Böses getan. Ich danke dir dafür, aber in 5 Minuten stehe ich auf und dann brauche ich deine Hilfe. Es ist immer da. Aber es muss uns... Wir müssen nur wissen, solche Dinge warten auf uns. Täglich. Und dann ist es nötig, dass wir täglich uns bewusst machen, wer wir in Christus sind und was er für uns getan hat. Täglich. Es ist wichtig, dass wir das Evangelium nicht vergessen und verschütten lassen. Was wir auch machen können, jeder von euch kennt das. Wir denken negativ über uns. Oh, was bin ich bloß für ein Versager? Das habe ich aber auch wirklich nicht gut hingekriegt. Manche neigen dazu, dann in Selbstverdammnis zu geraten, in schlechte Stimmung und all so negatives Zeug. Und das droht uns zu überwältigen. Und was wir tun können, ist, dass wir das negative Zeug, das uns überwältigen will, dass wir es überwältigen mit dem Evangelium Gottes, indem wir uns selbst die gute Botschaft predigen und das gegen anstellen. Trauer, selbstverdammende Gedanken haben keinen Platz, wenn du weißt und dir selber predigen kannst, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, weil Jesus für mich starb. Weil Jesus mich erlöst hat. Gott hat uns mit all dem ausgestattet. Predige deiner Seele diese gute Botschaft und überwältige all diese negativen Dinge mit der guten Botschaft. So kannst du dich selber in Gottes Liebe täglich bewahren. Habt ihr das gehört? So kannst du dich selber täglich in der Liebe Gottes bewahren. Und darüber hinaus, predige es nicht nur dir selber, predige deinen Geschwistern, deiner Gemeinde, deinem Umfeld. Ich glaube, es ist ein ungemein effektiver Weg, demjenigen, der Hilfe braucht und in seelischer Not ist, zu helfen, dem man nicht lange nach irgendwelchen Ratgebern sucht. Manchmal ist es so, du brauchst einen Seelsorger, es ist keiner da. Und dann kannst du warten, bis du einen findest. Und manchmal ist es nötig, dass man Dinge aufarbeitet und wirklich in Seelsorge geht. Aber was du immer tun kannst, wenn jemand zu dir kommt, und du selber bist kein Seelsorger, aber sagt, Mensch, ich bin so schlecht drauf, erinnere ihn, was Jesus für ihn getan hat. Sag ihm diese gute Botschaft, nicht in einer überstülpenden Weise, sondern eine Weise, wo er sich freuen kann, weil ihm klar wird, was Jesus für ihn getan hat. Und ich glaube, das ist, da können sich negative Dinge schlecht und schwer halten. Das war der erste und wichtigste Weg, wie wir uns in der Liebe Gottes bewahren können. Die zweite und dritte Möglichkeit sind Ergänzungen. Zweiter Weg ist Gebet. Und das ergibt sich aus dem ersten. Gebet. Betet im Heiligen Geist, sagt Judas in seinem Brief. Betet im Heiligen Geist. Wenn ihr euch sowieso Zeit einplant, euch selber das Evangelium zu sagen, dann plant euch doch auch Zeit ein zum Beten. Und zwar im gleichen Augenblick. Startet mit Gebet. Habt ihr spontane Zeiten des Gebetes. Immer wieder. Macht ihr wahrscheinlich auch. Aber es ist echt wichtig. Zitat von Spurgeon. Ich hatte immer ein gutes Gefühl, das Richtige zu tun, wenn ich ein paar Worte des Gebetes sprach, zwischen all den Dingen, die ich tue. Man kann es eben auch zwischendrin. Nicht nur bei Aldi an der Kasse, auch beim Befüllen des Geschirrspülers, beim Aufhängen der Wäsche, beim Saugen der Wohnung. Nehmt Gott mit rein, betet, redet mit ihm. Wenn du eine Sache aufgehört hast und eine neue anfangen willst, zum Beispiel im Haushalt, auf deiner Arbeit, warum nicht dazwischen einfach beten, sagen, danke, dass ich das jetzt geschafft habe, jetzt kommt das Nächste. Gib mir Kraft. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich da bist. Man ist sich der Gegenwart Gottes sehr viel bewusster, wenn man das mit in den Tag nimmt. Denn Beten ist direkter Kontakt, die Hotline, wie man heutzutage sagt, in den Himmel. Der direkte Draht zu Gott. Wir sind verbunden mit ihm. Und das bewahrt uns ebenfalls in der Liebe Gottes. Nicht irgendwelche dahingeplapperten Gebete, aber welche, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Woher wisst ihr das? Ich glaube, das stellt man schnell fest, ob man dahinplappert oder nicht. Wenn du von Herz zu Herz redest, sagst Jesus, danke. Alleine das ist schon vom Heiligen Geist inspiriert. Das muss man gar nicht so hochhängen, vom Heiligen Geist inspiriert und denken, Wunder, was heilig das ist, sondern es ist ganz einfach. Einfach, wenn du mit Gott in Kontakt trittst und mit ihm redest, dann ist das immer vom Heiligen Geist inspiriert. Denn der Heilige Geist, wo ist er? Er lebt, wo lebt er? In uns. Er lebt in uns. Und natürlich lebt er nicht so still vor sich hin, sondern er will sich äußern. Er will in Kontakt treten. Er will unseren Geist inspirieren, zum Vater zu beten. Das ist seine Aufgabe. Wir müssen ihn nur machen lassen. Und wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, kannst du auch einfach sagen, hilf mir beten, Heiliger Geist. Und dann wartest du. Und dann wird schon was kommen. Diejenigen von euch, die von Gott die Gabe bekommen haben, in Zungen zu beten, nehmt diese Gabe in Anspruch, weil sie direkt in Kontakt tritt mit dem Vater und ihr selber müsst da noch nicht mal viel Verstand oder eigentlich gar euren Verstand nicht bemühen. Diejenigen, die diese Gabe nicht geschenkt bekommen haben, der Heilige Geist ist trotzdem mit euch, genauso wie bei allen anderen. Es ist nicht schlechter oder weniger. Es ist nur anders. Nutzt den Kontakt zu Gott. Nutzt den Heiligen Geist und bittet ihn, euch zu helfen, in Kontakt mit Gott zu bleiben im Laufe des Tages. Es hilft uns, in der Liebe Gottes zu bleiben. Und das Dritte, was wir tun können, das mag erstmal überraschen, wenn wir es lesen. Da steht, wartet auf die Barmherzigkeit Gottes. Habt ihr den Vers vor Augen oder das? Ich lese euch nochmal vor. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ich weiß nicht, welches Gottesbild manch einer von euch hat. Aber vielleicht denkt der eine oder andere, ah, das ist schön, ich habe gesündigt. Ich glaube, ich kann mich bei Gott erstmal nicht blicken lassen. So, ich habe echt Angst. Bleibe ich denn in Gott? Oder falle ich aus seiner Liebe raus, weil ich schuldig geworden bin an ihm? Aber wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und was heißt das? Wir können froh sein, dass auf uns am Ende das Gericht Gottes nicht wartet, sondern die Barmherzigkeit Gottes, weil wir in Jesus schon das Urteil haben. Und das lautet Freispruch. Freispruch. Wie kann uns das dienen, in der Liebe Gottes zu bleiben? Macht euch klar, auf was wir warten. Wir warten auf was unermesslich Schönes. Wir alle wissen, dass wir Sünder sind. Wir alle wissen, wir haben von Gottes her den Tod verdient. Wir alle wissen, es wäre gerecht, dass Jesus im Gericht jeden unnützen, bösen und falschen Gedanken offenbart, sodass alle im Himmel wissen, was wir getan oder gedacht haben. Ja, das wäre gerecht. Genauso gerecht wie das Todesurteil, das über unserem Leben stand und das Jesus stellvertretend für uns trug, das er für dich trug. Es wäre gerecht, wenn wir statt seiner dort hingen. Aber auf uns wartet stattdessen Barmherzigkeit, die all das Schlimme, was wir je getan haben, mit dem Mantel der Liebe zudeckt. Denn Jesus hat schon den vollen Preis bezahlt. Und so braucht man nicht darauf ängstlich zugehen, dass im Himmel peinliche Momente und Scham uns erwarten und jedes unnütze Wort vor der gesammelten himmlischen Heerschar breitgetreten wird. Wir sind freigesprochen. Wir sind freigesprochen. Und wir können durch Jesus und nur durch ihn aufrecht vor Gottes Thron stehen. Die Barmherzigkeit unseres Gottes erwartet uns am Ende unseres Lebens. Und wir haben die Barmherzigkeit schon jetzt. Aber dann erwartet sie uns richtig. Wenn wir hinkommen zu Gott, dann wird er nicht sagen, was hast du alles Schlimmes in deinem Leben getan? Sondern er wird sagen, mein Lieber, meine Liebe, schön, dass du da bist. Schön, dass du jetzt hier bist. Du bist frei. Weil Jesus alles bezahlt hat. Zusammenfassend, wir bleiben in der Liebe Gottes, weil wir die Möglichkeit haben, und wenn wir sie denn nutzen, uns jeden Tag das Evangelium selber zu predigen. Sag deiner Seele, dass du teuer erkauft bist durch das Blut Jesu. Bete im Heiligen Geist, denn Gebet ist die direkte Telefonleitung in den Himmel und sie ist nie besetzt. Und warte auf die Barmherzigkeit Gottes. Mach dir klar, dass auf dich keine Strafe mehr wartet. Und wenn man sich all diese drei Dinge bewusst macht, das hilft, in der Liebe Gottes, sich selber in der Liebe Gottes zu halten. Und ich fordere euch raus, probiert es aus. Ich hoffe, ich kann es mir merken, euch das nächste Mal zu fragen, welche Erfahrung ihr damit gemacht habt. Aber ich lade euch ein, macht das mal. Sagt das, auch wenn es erstmal komisch klingt, wenn du dir das sagst, hör mal zu, Seele. Das muss ja jeder nicht so machen. Aber sich bewusst machen und sich selber sagen, was das Evangelium ist, im Heiligen Geist zu beten und seine Einstellung über, wo wir am Ende landen und wie es am Ende dort aussieht, vielleicht zu verändern. Denn auf uns wartet keine Strafe, sondern Barmherzigkeit. Probiert es aus. Und ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich euch fragen und ihr habt richtig gute Erfahrungen damit gemacht. Amen.